请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 19. Februar 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend unterhalten sich in Taiwan in Bewegung Juliane Miller und Eva Trienl weiter über Vegetarismus in Taiwan. Anschließend spreche ich im Wirtschaftsmagazin über IKEA Taiwan, das sich in den 30 Jahren, in denen das Unternehmen in Taiwan vertreten ist, zu einer Fallstudie für die globale IKEA-Zentrale entwickelt hat, die weltweit verbreitet werden soll. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. USA wollen Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit weiter unterstützen. Trumps Drohung, 25%ige Zölle auf Chips zu erheben, wird wahrscheinlich Taiwan betreffen. Und Pro-Ukraine-Kundgebung in Taipeh und nun die Meldungen im Einzelnen. Das US-Außenministerium erklärte am Dienstag, Washington werde Taiwan weiterhin unterstützen und seine Verteidigungsfähigkeiten stärken. Diese Aussage kam vor dem Hintergrund eines Berichtes, dass Taiwan ein großes neues Waffengeschäft anstrebe. Am Dienstag hatte Reuters berichtet, dass Taiwan in Gespräch mit US-Beamten über ein Geschäft im Wert von 7 bis 10 Milliarden US-Dollar sei. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Dienstag gegenüber CNA, in Übereinstimmung mit dem Taiwan Relations Act werden die Vereinigten Staaten weiterhin Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeiten unterstützen. Der Sprecher fügt hinzu, dass das Ministerium gemäß seiner Politik anstehende Waffentransfers nicht kommentieren oder bestätigen könne, bevor es den Kongress formell darüber informiert habe. US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag angekündigt, dass er einen Zoll von 25% auf Halbleiter erheben werde, der wahrscheinlich auch für die in Taiwan hergestellten Produkte gelten werde. In einer Rede vor Reportern in Florida sagte Trump laut The Guardian, er plane einen Zoll in der Nähe von 25% auf importierte Autos zu erheben. Auch auf Pharmazeutika und Halbleiter würde er Zölle in Höhe von 25% oder mehr erheben, die im Laufe eines Jahres aber erheblich höher ausfallen könnten. Trump sagte, er werde die Zollsätze für Automobile am 2. April bekannt geben. Für Pharmazeutika und Chips nannte er keinen Zeitplan für eine Ankündigung. Trump sagte, er wolle ausländischen Herstellern Zeit und Gelegenheit geben, eine Produktion in den USA aufzubauen. Er sagte, solange Unternehmen in den USA produzieren, würden sie nicht mit Zöllen belegt. Laut Reuters sagte Trump, dass einige der weltgrößten Unternehmen ihre Investitionspläne in den USA in den kommenden Wochen bekannt geben würden. Schon am 27. Januar hatte Trump angekündigt, Zölle in Höhe von 25, 50 oder sogar 100% auf in Taiwan hergestellte Chips zu erheben. Am vergangenen Freitag nahm Trump die Chips aus Taiwan erneut ins Visier und sagte, im Moment wird praktisch alles in Taiwan hergestellt. Taiwan hat uns das Chip-Geschäft weggenommen, sagte er, und machte Taiwan für den Rückgang der US-Chip-Produktion verantwortlich. Trump forderte TSMC auf, die gesamte Chip-Fertigung in die USA zu verlagern. Er sagte, wir hatten Intel, wir hatten diese großartigen Unternehmen, denen es so gut ging, und sie wurden uns weggenommen. Und wir wollen dieses Geschäft zurück. Wir wollen es zurück in den Vereinigten Staaten. Am kommenden Sonntag findet in Taipeh eine Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine anlässlich des 3. Jahrestages der russischen Invasion des Landes statt. Die Gruppe Taiwan Stands with Ukraine organisiert eine Veranstaltung mit dem Titel »Keine freie Ukraine, keine Gerechtigkeit in der Welt«, um gegen die russische Invasion zu protestieren, die am 24. Februar 2022 begonnen hatte. Zu den Mitgliedern der Gruppe gehören nach eigenen Angaben Ukrainer in Taiwan, ukrainische Anwälte auf Besuch, die taiwanische Zivilgesellschaft, Journalisten und Aktivisten. Inmitten der Friedensgespräche zwischen USA und Russland in Riyadh, Saudi-Arabien, die die Ukraine ausschließen, warnte die Organisation, die Welt, wie wir sie kennen, wird aufhören zu existieren, wenn Russland ungestraft davonkommt. Die Gruppe argumentierte, dass es der Aggressor Russland sei, der für den Krieg und die Verwüstung, die es der Ukraine und der Welt zugefügt hat, voll und ganz zur Rechenschaft gezogen werden muss. Die Organisatoren sagten, dass Luftangriffe, Folter, Entführung und Vertreibung unsere tragische Realität geworden seien und fragten, können wir das als neue Normalität akzeptieren? Russlands Handeln entwertet menschliches Leben, untergräbt die auf Regeln basierende Ordnung und ermutigt andere Machthaber, sich für Aggression zu entscheiden, so die Organisatoren. Die Gruppe erklärte, sie werde den Protest vor der russischen de facto Botschaft in Taipeh abhalten, um Gerechtigkeit für die Opfer und Bestrafung für den Aggressor zu fordern. Die Organisatoren sagten, der Protest werde mit einer Aufführung enden, die verstörend sein könnte, da sie die Schrecken von Russlands Verbrechen in der Ukraine darstellt. Am Ort des Geschehens werden Spendenboxen aufgestellt, um den Ukrainern zu helfen, den strengen Winter zu überstehen. Eine taiwanische Delegation bestehend aus 15 Unternehmen aus der Drohnenindustrie befindet sich derzeit in Deutschland, um an einer europäischen Drohnenmesse teilzunehmen, teilte der Organisator der Delegation, die Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance, am Dienstag mit. Insgesamt nehmen 184 Unternehmen aus 33 Ländern an der Messe Exponential Europe teil, die vom 18. bis 20. Februar in Düsseldorf stattfindet. Die Veranstaltung bezeichnet sich selbst als die führende Fachmesse für unbemannte Systeme und Robotik in allen Bereichen der autonomen Technologie. Der Vorsitzende der Aerospace Industrial Development Corporation, der die taiwanische Allianz leitet, sagte in Düsseldorf, dass die Veranstaltung die erste internationale Reise sei, die der Verband organisiert habe, um seine Mitglieder bei der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten zu unterstützen. Insbesondere hoffe man, dass die Veranstaltung internationalen Firmen ein besseres Verständnis der technischen Fähigkeiten Taiwans vermittle, es ihnen ermögliche, Bereiche für eine Zusammenarbeit zu finden und Taiwans Produkte im Ausland zu fördern, so Hu. Nach der Messe werden die Mitglieder der Allianz in die Tschechische Republik und nach Polen reisen, um sich über die Drohnenindustrie in diesen Ländern zu informieren, heißt es auf der Webseite der Allianz. Die Allianz wurde im September letzten Jahres vom taiwanischen Wirtschaftsministerium gegründet und hat derzeit mehr als 160 Mitglieder. Ab diesem Donnerstag gelten neue Vorschriften für die Einreichung von Abberufungsanträgen, erklärte Taiwans Präsident Lai Ching-te. Das Parlament hatte die Änderung im Dezember letzten Jahres verabschiedet, woraufhin das Kabinett eine Berufung vorschlug, die wiederum vom Parlament abgelehnt wurde. Präsident Lai Ching-te kündigte nun an, dass ab dem 20. Februar eingereichte Abberufungsanträge der neuen Gesetzgebung unterliegen werden. Die geänderte Gesetzgebung verschärft die Anforderungen, indem sie von den Mitunterzeichnern verlangt, Fotokopien ihrer Personalausweise vorzulegen, anstatt nur Ausweisnummern und eingetragene Adressen. Der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Chen Chao-jian, teilte mit, dass bis Dienstag 17 Uhr bei der Wahlkommission 57 Abberufungseinträge eingegangen seien. Er wies allerdings darauf hin, dass für diese Anträge, die vor Inkrafttreten der Änderungen eingereicht wurden, die bisherigen Regelungen gelten. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan sind am Mittwoch gesunken, nachdem US-Präsident Donald Trump über Nacht erneut damit gedroht hat, 25% Zoll auf Chips, Autos und Pharmazeutika zu erheben, erklärten Händler. So schloss der TAIX heute 62,03 Punkte oder 0,26% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.604,08 Punkten. Das Handelsvolumen am heutigen Dienstag betrug fast 380 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 11 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. In Nord- und Ost-Taiwan war es stark bewölkt und es kam immer wieder zu vereinzelten Niederschlägen. Da sich die Kaltfront abschwächte, stiegen die Temperaturen jedoch leicht. In Zentral- und Süd-Taiwan war es heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Die Tageshöchstwerte erreichten in Nord- und Ost-Taiwan 16 bis 20 Grad und in Zentral- und Süd-Taiwan 21 bis 24 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. Februar 2025. Bevor die nächste Kaltfront das Wetter im Norden Taiwans ab Freitag wieder beherrscht, steigen die Temperaturen am Donnerstag weiter leicht an. Dabei ist es im ganzen Land heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Nur an der Ostküste ist es weiterhin regnerisch. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 21 bis 23 Grad, in Zentral-Taiwan 20 bis 22 Grad und in Süd-Taiwan 21 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 19. Februar 2025. Und weiter geht es nun mit Taiwan in Bewegung. Juliane Miller und Eva Trindl unterhalten sich weiter über Vegetarismus.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Und heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit meiner Kollegin Eva Trindl zum Thema Vegetarismus in Taiwan und der Firma Neo Foods, die vegetarischen Fleischersatz herstellt. Und die Tatsache, dass eben religiöser Vegetarismus in Taiwan sehr weit verbreitet ist, ist tatsächlich auch ganz hilfreich für Unternehmen, die vegetarisches Fleisch herstellen, also Fleischersatzprodukte. Das sagt Jenkins Huang, der Vizepräsident von Neo Foods. Genau, also er hat erzählt, dass es in Taiwan eben immer diesen Markt gibt von Vegetariern. Das heißt, du musst eben auch vegetarische Produkte vielleicht nicht so sehr bewerben, weil Menschen zumindest schon mal da sind, die wissen, was Vegetarismus ist und auch Lust auf vegetarische Ersatzprodukte haben. Gleichzeitig sind buddhistische Vegetarier aber auch nicht die Zielgruppe von Neo Foods, weil sie sich eher an jüngere Menschen richten. Und zwar sagt dazu Max Wen Folgendes.
Taiwan 现在有一个趋势，就是说每个荤食餐厅慢慢的都有一到两道，甚至到十道产品都是素的，慢慢的。那这些的话，其实就是未来的我们在做生产业者的一个机会。我们可以跟他推广说，用我们的植物肉，你可以做出更美味的产品。对，然后你看你在餐厅里面呢，你不只吃素的人可以吃，吃荤的人呢，他如果不想吃那么多油腻的话，他也可以试试看。
Ja, das ist, finde ich auch ganz interessant, weil er sagt, dass sie halt auch Fleischersatzprodukte für normale Restaurants anbieten, die ganz normale Gerichte haben mit Fleisch und nicht nur für Vegetarier, sondern auch für Leute, die eigentlich Fleisch essen, aber sich vielleicht gesünder eher ernähren wollen, ohne, ja, nicht zu fett und nicht zu salzig und nicht zu fleischlastig und so, dass das auch eine neue Zielgruppe ist, ja, sozusagen.
Oder Menschen, die vielleicht auch einfach ein bisschen neugierig sind, tatsächlich.
Oder Menschen einfach, die gerne Fleisch essen und das aber nichts dagegen haben, wenn sie ein Gericht haben, das fleischlos ist, aber nach Fleisch schmeckt. Also ich finde halt in vielen Restaurants, wenn man zusammen isst, dann kann man natürlich vegetarische Gerichte bekommen. Nämlich, das ist, man hat ja dann auch Gemüse, wo vielleicht kein Fleisch drin ist, oder Tofu, wo kein Fleisch drin ist. Aber man isst das ja alles zusammen. Also das sind keine vollständigen Gerichte, die zum Beispiel, es gibt ja Fleischgerichte, wie zum Beispiel bestimmte Sachen, Löwenkopf, das sind so Fleischbällchen. Und ich war mal in einem Restaurant und ich habe gesagt, ob es was gibt ohne Fleisch. Und dann meinte der, ach, dann koche ich dir Löwenköpfe ohne Fleisch, also mit Fleischersatz und so. Und das war aber ein ganz normales Restaurant. Also für solche Zielgruppen, egal ob Vegetarier oder auch nicht Vegetarier, finde ich das, ja, das ist eigentlich eine neue Zielgruppe schon in Taiwan, finde ich auch, ja.
Genau, also was Jenkins auch noch gesagt hat, das können wir uns jetzt auch nochmal anhören, ist tatsächlich dieser soziale Aspekt. Er sagt, in einer Gruppe, die ins Restaurant geht, das ist vielleicht eine Gruppe von 10 Menschen, da ist vielleicht eine Person dabei, die sich vegetarisch ernährt. Oder eben eine Person, die an dem Tag keine Lust hat, Fleisch zu essen. Genau, also für mich war das tatsächlich, als ich nach Taiwan gekommen bin und eben noch nicht so viel Erfahrung hatte mit den möglichen vegetarisierbaren Gerichten, vor allem schon auch ein bisschen stressig, wenn man mit Freunden essen geht, ist schon auch die Frage, okay, was kann ich dort dann essen? Weil man möchte jetzt ja nicht unbedingt alle seine Freunde immer zu einem vegetarischen Restaurant schleppen. Man möchte einfach mal spontan mit Freunden zum Beispiel nach den Unikursen oder so was essen gehen. Und am Anfang fand ich schon stressig, dieses nicht zu wissen, was ich vor Ort essen kann. Und das ist ja in Deutschland mittlerweile schon sehr verbreitet. Das ist eigentlich in jedem Restaurant, weiß man eigentlich, es gibt immer irgendwas, was auch speziell für Vegetarier gemacht ist. Und das sorgt dann auch für ein bisschen mehr Entspannung. Und tatsächlich ein Aspekt, der auch im Interview aufkam, das fand ich ganz lustig, ist speziell bei Hotpot-Restaurants. Es gibt ja auch so All-You-Can-Eat-Hotpot-Restaurants. Mhm. Wenn man als Vegetarier in Taiwan Hotpot essen geht, dann gibt's vor allen Dingen Pilze. Überall Pilze. Ich bin jetzt gar nicht mal so der große Pilz-Fan. Und natürlich ärgert man sich auch so ein bisschen, wenn ich in ein Hotpot-Restaurant gehe mit Freunden, besonders wenn es ein gutes Hotpot-Restaurant ist und man dann vielleicht am Ende auch den Preis teilt. Und natürlich ist das Fleisch viel teurer als das Gemüse. Und dann ärgert man sich, wenn man am Ende nur Pilze zu essen bekommt. Und deshalb hat Neofoods tatsächlich auch mit einem Hotpot-Restaurant so eine Zusammenarbeit, dass man dann eben vegetarische Fleischersatzprodukte zusätzlich zu den ganzen Pilzen essen kann. Was im Interview auch noch aufkam, ist tatsächlich, dass es auch einen Unterschied macht, ob die Restaurants, mit denen Neofoods zusammenarbeitet, Werbung machen oder nicht. Hören wir uns mal an. Also er hat gesagt, dass in den Restaurants, die eben bewerben, dass sie diese vegetarischen Ersatzprodukte anbieten, dann letztendlich auch ein höherer Prozentsatz, so um die 10% der Menschen, die ins Restaurant kommen, dann auch das Vegetarische bestellen, versus Restaurants, die das vielleicht nicht so sehr bewerben, da sind es dann eher 5%. Aber das ist natürlich so ein Effekt, wenn du es extra bewirbst, dann kommen natürlich auch mehr Menschen, die sich gerne vegetarisch ernähren.
Echt, das finde ich ganz lustig, weil ich glaube, ich habe mal kürzlich irgendwie einen Bericht in deutschsprachigen Medien gelesen und da haben Restaurants festgestellt, wenn die verschiedene Gerichte haben, auch vegetarische und nicht extra dazu schreiben, dass das vegetarisch ist, dass das dann eigentlich eher gewählt wird und auch ja gern gegessen wird, dass es auch schmeckt dann.
Ja, das kann ich mir vorstellen. In Deutschland ist, glaube ich, der Vegetarismus auch noch ein bisschen politisierter als in Taiwan, weil es in Taiwan eben tatsächlich eher auch als ja so ein Ding von alten Menschen ist, während es in Deutschland ja oft auch so ein bisschen gesehen wird, immer die jungen Menschen, die vegetarisch essen. Und
ja, es ist hier wirklich ist erstens mal normal und außerdem traditioneller vegetarisch zu essen. Und es ist nur manchmal, weil in Taiwan wird sehr, sehr viel Wert auf das Essen gelegt. Und viele Leute, sie sagen dann, ach, das ist ja schade, dass du kein Fleisch essen kannst. Ach, das ist ja schade, du kannst so viele gute Sachen nicht essen. Ne? Und das ist schon wirklich ein bisschen ein anderer Aspekt, ne? Eine andere Herangehensweise oft.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist es eben gerade schön, wenn man durch vegetarische Ersatzprodukte vielleicht auch so ein paar traditionelle taiwanische Gerichte zum ersten Mal essen kann. Zum Beispiel hatte ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal Nyo-Ro-Mien, was ja gar nicht ursprünglich ein besonderes taiwanisches Gericht ist, aber mittlerweile halt schon
so als Rindfleisch-Nudelsuppe.
Genau. Und das ist tatsächlich auch ein Produkt, was Neofoods herstellt. Und die haben damit tatsächlich sogar mal an einem Wettbewerb teilgenommen, wo sie sich dann auch zum Teil zumindest gegen Rindfleischsuppe mit Rindfleisch durchsetzen konnten.
Das ist oft so, wenn Leute hier in vegetarische Restaurants gehen oder so, dass die manchmal sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch Fleisch, das ist doch Fisch, das ist doch Ente oder Huhn oder so. Also, dass das wirklich sehr, sehr ähnlich schmeckt.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Der nächste Teil folgt in der nächsten Woche. Sie finden das gesamte Gespräch mit Eva Triendl allerdings auch auf unserer Webseite und auf gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Nach Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller und Eva Trindl geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Diesmal spreche ich über IKEA Taiwan, das sich in den 30 Jahren, in denen es in Taiwan tätig ist, zu einer positiven Fallstudie für die globale Zentrale von IKEA entwickelt hat. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. IKEA ist seit 30 Jahren in Taiwan vertreten und hat dort Pionierarbeit für verschiedene Einrichtungsformate geleistet, die auch Teams aus Großbritannien, Schweden und den USA dazu veranlasst haben, den Betrieb hier in Taiwan zu studieren. Im heutigen Wirtschaftsmagazin geht es darum, wie sich das Konzept von Taiwans IKEA von der globalen IKEA-Zentrale als Fallstudie ausgewählt wurde, um es weltweit zu verbreiten. Die Informationen dazu basieren auf einem exklusiven Interview, das das Magazin Commonwealth mit Martin Lindström, dem CEO von IKEA Taiwan, geführt hat. Zusätzlich zu den beispiellosen Marketing-Innovationen hat Taiwan die höchste Anzahl einzigartiger IKEA-Einrichtungshäuser der Welt. Beispiele dafür sind der Taipei Arena City Store, der nur Wohnaccessoires und Esszimmer, aber keine Möbel anbietet, das kleinste IKEA-Einrichtungshaus der Welt in einem RT-Mart in Jiai und Pop-Up-Stores, die Hotels, Nachtmärkten und Dollar-Stores nachempfunden sind und mehr als nur Produktpräsentationen bieten. Seit Jasper Broden vor 6 Jahren CEO der Inka-Gruppe, dem größten Franchise-Nehmer von IKEA, wurde, hat sich das Unternehmen von großen Einrichtungshäusern in Vororten auf kleinere, zentral gelegene Einrichtungshäuser verlagert, die nur ein Viertel der Fläche einnehmen. Teams aus dem Vereinigten Königreich, Schweden und den USA haben Taiwan besucht, um das innovative Konzept des städtischen Einzelhandels zu beobachten. Taiwan ist unter den IKEA-Märkten weltweit führend, sagt Lindström, der das IKEA-Team in Taiwan seit über 20 Jahren leitet. Unter seiner Leitung experimentiert das taiwanische Team ständig mit verschiedenen Einrichtungsformaten und beeinflusst damit die IKEA-Aktivitäten weltweit. Dies hat Taiwan zu IKEAs innovativsten Markt gemacht. Lindström, der als Teil der DFI Retail-Gruppe die IKEA-Geschäfte in Hongkong, Macau und Indonesien leitet, begann 2013 mit der Verwaltung der 4 Märkte. Die Leistung Taiwans war durchweg herausragend. Obwohl IKEA Taiwan seine Finanzergebnisse nicht veröffentlicht, geht aus dem Jahresbericht 2023 von DFI hervor, dass der Umsatz der 26 IKEA-Einrichtungshäuser in den 4 Regionen insgesamt 794 Millionen US-Dollar betrug. Im Jahr 2024 leitete die Muttergesellschaft von IKEA 3 Runden seltener Preissenkungen ein, was zu einem Rückgang der weltweiten Einnahmen um 5,3% führte. Trotz eines Rückgangs in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erzielte Taiwan bis zum Jahresende immer noch ein einstelliges Wachstum. Branchenexperten schätzen den Jahresumsatz von IKEA in Taiwan auf etwa 10 Milliarden Taiwan-Dollar, was einem Marktanteil von etwa 10% entspricht und die Führungsposition des Unternehmens in der taiwanischen Möbelindustrie festigt. Diese Dominanz geht auf den frühen Eintritt von IKEA in Taiwan, dem zweiten Markt für IKEA in Asien, zurück. Als Lindström vor 28 Jahren nach Taiwan kam, hatte IKEA bereits sein erstes Einrichtungshaus im Untergeschoss des Yongchi Department Store in Taipei, heute Far East Sogo, eröffnet. Zu dieser Zeit konnte Lindström keine Einrichtungsmagazine in taiwanischen Geschäften oder Zeitungskiosken finden, obwohl sie in Europa weit verbreitet waren. Entschlossen, IKEAs Vision von stilvollen, aber erschwinglichen Möbeln und der Freude an der Selbstmontage vorzustellen, macht er sich daran, die taiwanischen Verbraucher aufzuklären. Wie IKEA-Gründer Ingvar Kamprad in Das Testament eines Möbelhändlers schrieb, nur wer schläft, macht keine Fehler. Für Lindström bedeutet das Vermeiden von Fehlern, in der Komfortzone zu bleiben und lediglich vergangene Erfolge zu wiederholen. Hab keine Angst, etwas auszuprobieren, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, betont er. Das unermüdliche Streben des taiwanischen Teams nach Innovation wird auch durch die Erwartung der Verbraucher angetrieben. Die taiwanischen Verbraucher sind offen für neue Ideen und lassen sich gern inspirieren, stellt Lindström fest. Während die europäischen Märkte selten neue Produkteinführungen anpassen müssen, führt IKEA Taiwan 4 große thematische Kollektionen und bis zu 15 limitierte Editionen pro Jahr ein. Manche Länder lassen limitierte Editionen aus, aber Taiwan verkauft so viele wie möglich, sagt Jillian Tsai, IKEA Public Relations Manager. Ein Geschäftsführer einer konkurrierenden Möbelkette merkte an, dass sich IKEA durch den Verzicht auf starke Werberabatte von der Konkurrenz abhebe. Unsere Preise sind bereits die günstigsten, die wir anbieten können. Es gibt keinen Platz für weitere Rabatte, erklärt IKEA-Marketingdirektor Zheng Yaoyi. Wie kann IKEA also ohne Werbeaktionen Kunden anlocken? Die Antwort liegt in Treueprämien, die effektiv zu Einkäufen in den Geschäften anregt. Seit 2016 hat IKEA Taiwan schnell auf 6 verschiedene Einrichtungsformate expandiert. Eine Kundenbefragung aus dem Jahr 2015 ergab, dass die Hälfte der Befragten IKEA gut findet, aber die Einrichtungshäuser als ungünstig gelegen empfindet. Zuvor waren IKEA-Einrichtungshäuser in Taoyuan, Xinjiang und Kaohsiung alle weit entfernt. Unter Lindströms Führung ging das taiwanische Team dazu über, nicht mehr darauf zu warten, dass die Kunden die Vorstadteinrichtungen besuchen, sondern kleinere Einrichtungshäuser zu eröffnen, die näher an den Kunden sind. Diese Umstellung erforderte ein Überdenken des ikonischen, labyrinthartigen Layouts von IKEA. Taiwan stand vor 30 Jahren vor dieser Herausforderung, als die ersten beiden IKEA-Einrichtungshäuser in der Stadt in Kaufhäusern untergebracht waren. Lindström erkannte die Zwänge kleinerer städtischer Läden und verstand, wie wichtig es ist, Produkte und Erlebnisse auf der Grundlage umfassender Erkenntnisse über die Verbraucher zu gestalten. Die Designer führen jährliche Hausbesuche durch, um die täglichen Gewohnheiten zu verstehen, vom Aufbewahrungsort der Schuhe bis hin zur Frage, ob die Mahlzeiten am Couchtisch oder am Esstisch eingenommen werden. Diese Erkenntnisse ermöglichen es IKEA, realistische, nachvollziehbare Wohnszenen in den Einrichtungshäusern zu schaffen und praktische Lösungen für lokale Bedürfnisse anzubieten. Diese Lokalisierung wird in Einrichtungshäusern wie Taichung und Kaohsiung deutlich, wo die Ausstellungsräume Elemente enthalten, die für taiwanische Häuser typisch sind, wie zum Beispiel Fliesenböden oder Terrazzowände. Eine Führungskraft aus dem Einzelhandel bemerkte, dass die IKEA-Einrichtungshäuser in Taiwan komplexer und kreativer gestaltet sind als die Einrichtungshäuser in Übersee, die in der Regel einfacher und zweckmäßiger seien. Das Taipei Arena City Einrichtungshaus entstand aus unerwarteten Umständen heraus. Nachdem die Pläne zur Eröffnung eines Geschäfts im RT-Mart Neihu bestätigt worden war, beschloss das Team, das Geschäft in der Nähe der Taipei Arena zu schließen. Nach einer Welle der Nostalgie der Kunden wurde dieser Laden jedoch wieder eröffnet, und zwar als City Store mit Schwerpunkt auf Wohnaccessoires und Gastronomie. Die Einrichtungshäuser Neihu und Yai innerhalb von RT-Marts sind die einzigen beiden IKEA Store-in-Store-Konzepte weltweit. RT-Mart verzeichnete nach dem Einzug von IKEA eine Umsatzsteigerung von 25%. Für die Zukunft plant Lindström die Eröffnung von kosteneffizienten Einrichtungshäusern in sekundären Städten wie Yai, die bisher für neue Standorte übersehen wurden. In der Zwischenzeit setzt IKEA weiterhin auf Innovation, indem es Pop-up-Einrichtungshäuser, Hotels und Cafés als Marketing- und Kundenbindungszentren einsetzt, um das IKEA-Erlebnis auch jüngeren Bevölkerungsgruppen und neuen Kundengruppen zugänglich zu machen. Neben der Expansion in den Städten hat IKEA Taiwan auch die digitale Transformation genutzt, um die Online-Generation anzusprechen. Obwohl die E-Commerce-Plattform erst relativ spät im Jahr 2017 eingeführt wurde, ergänzt sie nun die physischen Einrichtungshäuser. Selbst angesichts des wachsenden E-Commerce glaube ich nicht, dass der stationäre Einzelhandel verschwinden wird, erklärt Lindström und fügt hinzu, dass schlechte Einkaufserlebnisse und nicht der Aufstieg des Onlinehandels die eigentliche Bedrohung für die stationären Geschäfte seien. Lindström, inzwischen 58 Jahre alt, bleibt eine mutige und visionäre Führungspersönlichkeit, die sich von Herausforderungen nicht abschrecken lässt. Im digitalen Zeitalter sieht sich IKEA einer stärkeren Konkurrenz durch Online-Möbelhändler ausgesetzt, was das Unternehmen dazu veranlasst, seine Logistik und sein Kundenerlebnis anzupassen. DFI investierte 2023 1 Milliarde Taiwan-Dollar in den Bau eines großen Logistikzentrums in Taoyuan, um die Abläufe zu rationalisieren und die Effizienz der Auslieferung zu verbessern. Die effiziente Auslieferung der Produkte an den Kunden hat nun oberste Priorität, um sicherzustellen, dass IKEA Taiwan sein Kundenerlebnis weiter verbessert. Und das war ein kurzer Besuch bei IKEA Taiwan. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programms das Wirtschaftsmagazin mit mir, Yilong Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute Mittwoch, den 19. Februar 2025. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Yilong Huang.